Es geht um viel mehr als nur einen tragischen Unfall. In Niebüll ist man in Aufruhr. Am Bahnhof wurde die Leiche eines Schülers gefunden. Alles weist auf Drogenmissbrauch hin. Um ganz nah an das Schulleben zu kommen, ermittelt Haie Ketelsen als Hausmeister. Über den 16. Fall für Kommissar Dirk Tamsen, Nordfriesland, und wie diese Krimireihe entstanden ist, spreche ich jetzt mit der Autorin. Hallo Sandra Dünschede.
Moin, moin.
Genau, moin, das ist stilecht. Friesenrausch, habe ich gelesen, ist jetzt schon der 16. Fall für Kommissar Dirk Tamsen. Hättest du dir eigentlich zu Beginn überhaupt vorstellen können, dass es mal eine Reihe wird, die also so lange mit einer Figur unterwegs ist?
Nee, überhaupt nicht. Ich hatte auch nicht vor, eine Reihe zu schreiben. Also ich glaube, wenn man das erste Buch liest oder kennt, dann erkennt man auch, dass das in sich so eine alte Dorfgeschichte ist, wo so ein Geheimnis aufgeklärt wird. Und es gibt gar keine Polizei, also da war jetzt nicht irgendwie, da tritt überhaupt keine Polizei auf, außer am Ende mal zum Festnehmen des Täters. Und ich hatte wirklich nicht vor, eine Reihe zu schreiben, sondern ich wollte diese alte Geschichte, die auch so ein bisschen mit Nordfriesland und den Geschehnissen, also historischen Geschehnissen verbunden ist, erzählen. Und dass da eine Reihe von jetzt 16 Bänden mittlerweile draus wird, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet und auch nicht geplant.
Und hatte dich dann der Verlag überredet oder wie ist das jetzt dann trotzdem zu 16 gekommen?
Überredet ist nicht richtig, sondern ich glaube, der Verlag und ich selbst auch waren sehr überrascht über den Erfolg des ersten Buches. Also das lief sehr gut. Mein Verleger war natürlich, wie viele Verlage das machen, mit einer kleinen Auflage mal gestartet, um zu gucken, okay, wie verkauft sich das Buch? Und als ich meine erste Lesung gemacht habe in Niebüll, wo eben auch der Hauptschauplatz der Bücher ja mit ist, da gab es schon keine Bücher mehr. Die waren dann schon verkauft und da war dann schon klar, okay, das wird laufen, beziehungsweise also zumindest dieses Buch. Und mein Verlag kam relativ schnell an und sagte, Mensch, wollen wir nicht ein zweites Buch machen? Und wie es der Zufall so wollte, hatte ich tatsächlich bei dieser Lesung in Niebüll, wo es keine Bücher mehr zum Verkauf gab, einen Polizisten aus der Dienststelle in Niebüll getroffen. Und da ist dann so eine Idee entstanden, dass ich gedacht hatte, ich könnte ja tatsächlich vielleicht den Haie Ketelsen und den Tom Meissner, die eben im ersten Buch mitspielen, vielleicht mit einem Polizisten in Kontakt bringen und dann einen zweiten Fall daraus machen. So ist das entstanden. Und ich habe dann die Polizeidienststelle da mir auch angeschaut und hatte einen sehr netten Kontakt. Und dann habe ich gesagt, ach doch, das kann ich mir gut vorstellen. Zumindest erstmal einen zweiten Band und dann gucken wir weiter.
Bei Reihen ist es ja auch immer total interessant. Man sieht so eine Figur am Anfang und man liest und irgendwann stellt man fest, boah, der hat sich ja verändert. Gibt es Züge an dem Tamsen, ja, die du selbst erst mit der Zeit entdeckt hast und die du ihm dann zugeschrieben hast?
Also, dass die Figuren und gerade so Tamsen und auch Haie, die begleiten mich ja schon etliche Jahre und die haben in den Büchern ja auch privat schon viel erlebt, von Scheidung über, der Tamsen hat dann nochmal zwei Nachzügler mit seiner neuen Lebenspartnerin bekommen. Also natürlich verändert das die Figuren auch. Habe ich ja mal eine Figur sterben lassen. Auch das hat was mit den Figuren gemacht. Und das habe ich tatsächlich erstmal grundsätzlich nicht vorausgesehen. Also das ist dann immer so intuitiv, dass man sieht, okay, die sind jetzt in der Situation. Was machen die da raus? Was passiert jetzt mit denen? Beim Tanzen ist es tatsächlich so, der war ja am Anfang, der war auch gar nicht Dienststellenleiter. Er war halt, ich sage jetzt mal, normaler Mitarbeiter in der Dienststelle. Und hat sich so hochgearbeitet. Und was ich nicht gedacht hätte, dass, und das merke ich in den letzten Bänden jetzt immer stärker, ist komisch, ne? Man lebt mit diesen Figuren, dass er müde ist. Dass er tatsächlich sich oft fragt, will ich mich dem überhaupt noch stellen? Er ist ja jetzt, er hat nicht mehr lange bis zur Pension und er hat eben oft das Gefühl, gegen Windmühlen eben auch anzurennen. Und das hätte ich nicht gedacht, weil am Anfang war die Figur immer sehr ambitioniert, habe eben auch mal so Grauzonen ausgetestet und mal nicht immer alles das gemacht, was sein Dienststellenleiter damals so vorgeschlagen hat oder angewiesen hat. Da war er sehr motiviert. Jetzt merke ich im Laufe der Jahre, auch jetzt, wo er älter geworden ist, dass er so ein bisschen müde ist und auch oft in Frage stellt, kann ich wirklich was ausrichten gegen das Verbrechen oder lauert nicht hinter der nächsten Ecke im Grunde genommen schon der nächste Mörder, Räuber, Einbrecher, keine Ahnung. Ja.
Genau, aber das macht das Ganze ja auch irgendwie so lebensnah, ne? Weil wir sind ja auch nicht so im Alter noch so topfit wie mit 25. Ja, Hayek Ketelsen ist ja eigentlich auch eine unverzichtbare Figur geworden. Hattest du ihn denn schon immer so im Sinn oder hat er sich auch dahin entwickelt?
Na, Hayek war für mich von Anfang an, auch im ersten Band, wo es eben noch gar keinen Kampf und keine Polizei gab, der Treiber jeweils bei den Ermittlungen auch, weil er so ein Urgestein ist. Also er ist eigentlich entstanden, weil ich jemanden brauchte. Der Tom brauchte einfach Kontakte im Dorf. Und Haie ist so dieses Urgestein. Der ist da geboren, aufgewachsen, nicht weggekommen. Und der kennt aber jeden, der weiß, wo er hingehen muss. Und von daher brauchte ich so eine Figur. Und er war von vornherein so angelegt, dass er eben auch sehr offen ist, sehr neugierig ist, auch Lust hat, selbst eben was zu reißen. Er im Gegensatz zu Tamsin zählt sich ja noch lange nicht zum alten Eisen, obwohl die anderen immer sagen, so mach mal ein bisschen langsamer. So war er aber von vornherein tatsächlich angelegt. Er hat sich natürlich auch durch die Geschehnisse so ein bisschen verändert und auch, man merkt es in den Büchern, er ist eben auch körperlich tatsächlich nicht mehr derselbe wie vor 20 Jahren, sage ich jetzt einfach mal, es geht einfach nicht, weil sie auch ein E-Bike mittlerweile bekommen und manchmal hat er, das gibt er ja zu, auch so ein paar Alterszipperlein, ne? Er ist jetzt im Friesenrausch, also diese Doppelbelastung mit Haushalt und dann nochmal wieder arbeiten gehen, da ist er doch manchmal sehr müde. Aber ansonsten so von diesem Urgestein und diese Verbindung ins Dorf, da war er schon von vornherein so angelegt, ja.
Ja, und jedenfalls ist er jetzt an der perfekten Stelle, weil in deinem neuen Roman, da verknüpfst du ja Drogen an Schulen mit so klassischen Krimi-Elementen. Und irgendwo erwähnst du auch, dass es ein Herzensprojekt von dir war. Was war denn eigentlich der Anstoß, darüber zu schreiben?
Also es ist so, neben dem Schreiben bin ich ja sehr viel eben auch noch als Dozentin tätig. Also ich unterrichte das kreative Schreiben und das jetzt nicht nur in der Erwachsenenbildung, sondern das auch mit Kindern und Jugendlichen. Und ich bin in dem Zuge tatsächlich öfter an Schulen. Und tatsächlich so dieser Wandel, ich will nicht sagen, dass ich zu meiner Zeit an den Schulen jetzt, ne, da wurde auch geraucht und da ging auch mal ein Joint vielleicht rum oder irgendwas, ja. Aber diese Qualität oder dieser Umgang damit und die Häufigkeit und das eben auch vielleicht Orte, wo man früher gedacht hat, das ist so ein bisschen Bullabü, mittlerweile sehr betroffen sind. Auch nicht nur, das ist ja auch Thema des Krimis, Mobbing, Gewalt an Schulen. Das finde ich tatsächlich, das ist ein Wandel. Und da habe ich mich immer gefragt, okay, wo führt uns das gesellschaftlich vielleicht auch irgendwann hin? Und und ich möchte einfach mit diesem Buch und dem Aufgreifen des Themas, was oftmals eben so ein bisschen unter den Tisch fällt oder, sag ich mal so, gerade Drogen an Schulen, das wird immer so ein bisschen abgetan. Und Drogen sind für mich zum Beispiel auch, dass viele junge Leute, um den Stress auszuhalten, auch Medikamente zum Beispiel nehmen mittlerweile. Also auch das ist ja ein Thema, wo auch an Schulen und gerade auch an der Uni mit gehandelt wird, um diesen Druck auszuhalten, den man verspürt. Und das ist eben etwas, worauf ich einfach aufmerksam machen will, weil ich glaube, hier stimmt etwas nicht in unserer Gesellschaft und das entwickelt sich immer mehr zu einem Problem und wenn wir da nicht so ein bisschen gegensteuern, holt uns das tatsächlich relativ schnell ein. Also deswegen finde ich und Vor allen Dingen möchte ich auch den jungen Leuten einfach so eine Art Sprachrohr sein und zu zeigen, okay, hier läuft was schief und wir sind eigentlich dafür verantwortlich, da mal genauer hinzuschauen auch.
Wie hat sich denn eigentlich deine Recherche dahingehend gestaltet, dass du dann tatsächlich diese Fakten auch mit in den Krimi, weil es fühlt sich beim Lesen wirklich lebensecht an.
Mhm.
Also, ich habe dann auch gleich meine Kinder gefragt und die sagten, ja, das war bei uns auch so. Und da habe ich gedacht, oh mein Gott.
Ja, es ist tatsächlich. Also und erschreckenderweise auch schon teilweise an Grundschulen, ne, wo man wirklich denkt, okay, hier ist eigentlich so ein bisschen Bullabü. Also das ist, es ist auch zum Teil, ich habe auch an der Ganztagsschule gearbeitet. Ich habe das selbst als Unterrichtende manchmal als sehr belastend empfunden, weil gerade die Kinder, die sich dann nicht wehren können, die tun einem leid, aber wirklich helfen oder eingreifen oder das ist ganz, ganz schwierig, weil das so ein Konstrukt ist, auch in den Schulen. Man merkt es auch im Buch bei mir, ist immer die Frage, wie kann ich da helfen? Oder wenn ich die anspreche, mache ich mich nur noch schlimmer für den, der gemobbt oder in diesem Fall ja auch abgezockt wird. Also das ist tatsächlich ja nicht so einfach. Und ich habe vieles mitgenommen, so aus meiner Zeit, wo ich eben wirklich fest an der Ganztagsschule gearbeitet habe, und meine Recherchen jetzt haben sich erstmal eben darauf bezogen, dass ich konkret an diese Schule auch gegangen bin, an der jetzt der Krimi spielt, also an der eben auch mein Tatensohn von Haie, wo ich den quasi zur Schule gelassen gehe, und habe mit dem Direktor dort gesprochen, habe auch mit dem Schulsozialarbeiter dann gesprochen über diese Problematik nochmal. Und das fand ich halt sehr, sehr interessant. Also, dass ich tatsächlich dieses Problem auch vielleicht mit Corona nochmal so ein bisschen verschärft hat, weil tatsächlich viel mehr im Verborgenen so. Ne? Also wir sind es einfach gewöhnt, gar nicht mehr so in die Kommunikation, sondern auch viel über Social Media. Also das hat man ja in der Vergangenheit auch gemerkt, dass das eine andere Qualität, auch das Mobbing. Ne? Also das hat dann gleich eine ganz andere Reichweite eben auch. Und ja, das finde ich schon krass.
Ist dir eigentlich schon mal bei Recherchen, musstest du da mal zu einem ungewöhnlichen Mittel greifen, damit du an die Informationen kommst?
Erstaunlicherweise wenig.
Okay.
Also ich habe das tatsächlich immer erlebt, wenn ich irgendwo angerufen habe, selbst bei der Polizei oder ich habe ja hier mal in der Müllverbrennung wollte ich Leichen verschwinden lassen. Ich gebe das immer recht offen zu, was ich von den Leuten möchte. Und dann, wenn ich da anrufe oder eine Mail schreibe, habe ich eigentlich so gut wie noch nie erlebt, dass jemand gesagt hat, nee, damit wollen wir nichts zu tun haben, bleiben Sie weg, gehen Sie weiter. Sondern eher so, dass man interessiert war, dass man mich eingeladen hat. In der Müllverbrennung war es eigentlich, ich hatte nur gefragt, machen Sie da Führung? Ich würde mir das gerne mal ansehen. Und als ich dann gesagt habe, was ich da eigentlich genau will, kam sofort die Leiterin auf mich zu und hat gesagt, ich mache hier eine Privatführung, zeige ich Ihnen noch mal ein paar andere Stellen. Also eher so. Und ich erkläre mir das auch immer damit, man kennt das ja selbst. Also wenn man gefragt wird, was man den ganzen Tag macht, dann findet man das ja eigentlich auch gut, weil es fragt selten mal jemand. Also gerade wenn man jetzt vielleicht im Büro oder als Angestellter irgendwo arbeitet, der Chef fragt sowieso nie, was man tut. Hauptsache man liefert irgendwas. Und das merke ich schon. Und auch wie viel Kreativität bei vielen Leuten dann da ist, die dann noch so zusätzliche Ideen haben. Ich habe das auch in der Rechtsmedizin erlebt. Da habe ich allerdings mal, habe ich so meine Freundin vorgeschoben, die da mal ein Praktikum gemacht hat. Über die habe ich den Kontakt damals bekommen. Dann ganz so leicht ist es eben nicht mehr in die Rechtsmedizin zu kommen. Hat man auch festgestellt, weil es diese ganzen Serien gibt, will jeder gerne mal vorbeischauen. Und ich war dann bei Professor Dr. Tüschel und hatte nur eine Frage gestellt oder irgendetwas, und scheinbar hatte ich da einen Nerv getroffen und der hat dann total aufgedreht. Ich zeige ihm ja nochmal das ganze Institut, und ich glaube, wir waren in jeder Kühlkammer, die es gibt, und in jedem Labor, und es war sehr interessant. Also das meine ich. Deswegen ermuntere ich auch tatsächlich immer meine Schüler, geht raus, fragt. Die Leute sind sehr offen, wenn es um solche Dinge geht. Und ich habe wirklich so viel Hilfsbereitschaft immer erlebt, dass ich sagen muss, also ich rate dazu, das zu machen, weil es das Schreiben, die Qualität des Textes dann eben auch nochmal stärkt und verbessert, weil man wirklich gesehen und erlebt und Fachmeinung vielleicht dazu bekommen hat, worüber man schreiben will, mit dem man sich vielleicht aber nicht so gut auskennt.
Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Und also, was du eben erwähnt hast, also kann ich nur bestätigen. Also, wenn man irgendeinen Kriminalkommissar fragt, sag mir doch immer irgendetwas halt so, dann fangen die auch an, Geschichten zu erzählen. Da kann man ganze Bücher füllen.
Ja, auf jeden Fall.
Ne? Aber was bei deinen Büchern jetzt auch noch ist, also die können nirgends anders spielen als in Nordfriesland. Wie wichtig ist dir denn eigentlich halt so diese Umgebung zu kreieren, dass es irgendwie dieser regionale Bezug so herauskommt?
Also ich muss dazu sagen, ich habe den Schauplatz ursprünglich gewählt. Also ich habe ja angefangen zu schreiben, da habe ich noch in Düsseldorf studiert. Und ich hatte so das Gefühl am Anfang, es ist vielleicht auch sowas wie eine Heimwehbewältigung. Also dass ich diesen Schauplatz gewählt habe. Mittlerweile ist es noch viel, viel mehr für mich geworden. Und deswegen ist mir das auch so wichtig. Also ich schreibe in dieser Umgebung oder die Menschen, die ich zeige in dieser Umgebung, das sind meine Wurzeln. Das ist tatsächlich so meine Heimat. Ich weiß, dass sehr viele Leute den Norden lieben und davon angetan sind und immer wieder in Urlaub kommen und auch häufig sagen, ich möchte hier gerne wohnen, wo ich dann immer sage, das überlegen Sie sich bitte gut. Ne, weil es ist tatsächlich ja etwas anderes, auch man es im Urlaub erlebt oder dann immer das Grau im Winter vor der Tür hat.
Ja.
Das muss man schon mögen. Aber ja, das ist mir schon sehr wichtig, weil ich so auch gerade über diesen Einstieg mich viel, viel mehr nochmal mit meiner Heimat, mit Kulturen, mit Traditionen, wo komme ich eigentlich her, warum bin ich vielleicht so, ne? Also ich glaube ja auch, ich bin mit dieser Spökenkickerei groß geworden. Meine Tante hat lustige Geschichten uns Kindern immer erzählt, also ich habe mich echt zu Tode manchmal gefürchtet. Und das ist etwas, wo ich gemerkt habe beim Schreiben, da finde ich auch einen Teil von mir eben in dieser Umgebung und in diesem Setting.
Wie müssen wir uns das denn überhaupt vorstellen, wie deine Krimis entstehen? Arbeitest du eher so mit detaillierten Plots und schreibst dann nur noch die Szenen? Oder manche, die setzen sich ja einfach hin und sagen, okay, mal sehen, was kommt. Mhm. Welcher Typ bist du?
Also das mit dem mal hinsetzen und sehen, was kommt, das habe ich am Anfang auch gemacht. Das war nicht gerade hilfreich, beziehungsweise gut, es ist immerhin irgendwann ein Buch dabei rausgekommen, aber an der Hälfte habe ich gemerkt, okay, ich verzettel mich, ich habe überhaupt gar keine Ahnung mehr, wie groß wird das Ganze jetzt noch und wie komme ich zu einem Ende. Deswegen ist es schon so und dazu rate ich auch immer, sich vorher, egal wie er aussieht, irgendeine Art von Plan zu machen, um zu überlegen, was will ich erzählen und wie komme ich von A nach B. Und ich persönlich teile mir meine Kriminalfälle in Tage ein, dass ich sage, okay, ich denke mal, in 3 Wochen kann man sowas aufklären, ist realistisch. Und dann gibt es für mich so Montag, Dienstag, Mittwoch, je nachdem, wann die Leiche oder wann das erste Mal auftaucht, das Problem. Und dann tatsächlich schreibe ich mir für jeden Strang. Es gibt ja bei mir hauptsächlich so meistens 2 Geschichten und eine Nebengeschichte. Tatsächlich an jedem Tag, was erfährt der Leser von der Seite der Polizei, von der Seite, was Haie vielleicht macht und erlebt und herausfindet. Und wenn es eben eine Nebengeschichte um den Täter oder um das Opferfeld gibt, dann was kommt da so zutage bei raus? Und das schreibe ich mir dann zumindest in Stichworten auf. Und wenn das fertig ist, dann setze ich mich hin und dann sage ich immer, kommt Fleisch ans Gerüst. Weil dann habe ich so einen Fahrplan, dann kann ich mich irgendwo dran festhalten und dann fülle ich das mit den entsprechenden ja, Erzählteilen, Dialoge, Szenen, was auch immer. Ja.
Ja, das hört sich auch nach einem Plan an.
Ja, auf jeden Fall. Es ist hilfreich.
Und was fällt dir dabei einfacher, dass du die Szenen schreibst, die Beschreibung oder eben die Dialoge, die das dann auch noch füllt?
Also die Dialoge sind ja eigentlich Bestandteil von Szenen. Und Szenen schreiben, das wird man merken, wenn man meine Bücher liest, liegt mir. Also meine Bücher sind tatsächlich sehr szenisch. Es gibt wenig Erzählanteile, also so reine Erzählteile mag ich persönlich auch beim Lesen tatsächlich wenig. Und deswegen mache ich eher so eine Kombi mit vielleicht einer erzählenden Einleitung und dann geht eine Szene los und dann gibt es nochmal vielleicht zwischendurch was. Ich mag dieses Szenische, weil für mich ist es tatsächlich so, dadurch, dass ich die Figuren sehr gut kenne, läuft das in meinem Kopf wie so ein Film ab. Und ich schreibe im Grunde genommen auf, was ich da sehe. Und das ist meistens sehr szenisch. Wenn ich jetzt im Kopf sehe, Haie und Tom sitzen am Frühstückstisch und unterhalten sich darüber, was sie jetzt Niklas erzählen von dem Fall oder was nicht, dann sehe ich das und ich höre das. Und dadurch, dass ich die Figuren so gut kenne, weiß ich sofort, wie die darauf reagieren, was für eine Mimik, was für eine Gestik die auch haben. Ich sehe das einfach. Und das führt eben dazu, dass mir das sehr leicht fällt und deswegen meine Bücher eher szenisch gestaltet sind tatsächlich, ja.
Lässt sich als Leser aber auch irgendwie besser handeln, finde ich, als so eine ellenlange Beschreibung.
Ist manchmal schwierig.
Ja. Aber bei einer Reihe, da hast du ja immer bekannte Figuren und andererseits muss immer wieder was Neues passieren. Und wie balancierst du denn aus? Also ich habe jetzt mal geguckt, Nibel ist eine Kleinstadt, ne? Ich habe immer gedacht, das ist ein Dorf, wo man halt nach Sylt ablegt oder nach Amrum. Aber es ist doch ein bisschen größer. Aber es dürfen ja trotzdem nicht nur Straftäter dann da wohnen. Wie findest du da die Balance?
Also meine Straftäter lasse ich manchmal tatsächlich von außerhalb kommen. Also ne, das ist halt eine Lösung, dass man sagt, also da kommt jemand vielleicht zurück und rächt sich. Oder ich habe ja auch schon mal so diese deutsch-dänische Problematik aufgegriffen. Da kann man dann nochmal jemanden aus Dänemark vielleicht wieder einreisen lassen oder so. Weil das ist natürlich tatsächlich problematisch. Also Nibel, ja, ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner, die etwas über 10.000 wahrscheinlich mittlerweile. Riesum, wo jetzt Haie wohnt, ist ja noch mal kleiner. Also das ist, da sind keine 4.000 Einwohner. Und da muss man dann schon gucken, dass man auch, also ich möchte da ja auch noch einreisen. Und wenn ich jetzt den Einheimischen da lauter Straftäter oder jeder Dritte um die Ecke, dann... Ich glaube, das gefällt denen auch nicht so gut. Deswegen lasse ich tatsächlich häufig kommen die Täter von außerhalb, wenn es dann mal welche sind, die eben auch in dem Dorf wohnen, dann muss man entweder, oder das habe ich dann auch schon gemacht, den Fall im Grunde genommen so stricken, dass es vielleicht eher so eine Art Affekt war, also dass es vielleicht gar nicht geplant war, dass man versucht hat, einen Unfall zu vertuschen, solche Dinge. Ne? Also läuft zwar auf dasselbe drauf raus, man hat irgendwann eine Leiche, aber ne, gut. Oder eben, dass man tatsächlich so diesen Täter dann auch im Grunde genommen so ein bisschen abgrenzt. Vielleicht ist es ein Zugezogener oder sowas halt, ne? Dass man sagt, also es ist nicht einer von uns. Weil das ist, glaube ich, schwierig für so ein 4.000-Seelen-Dorf, wenn die wissen, in jedem dritten Haus sitzt gefühlt einer, der hier im Krimi zum Straftäter wird. Ja.
Also du hast ja jetzt schon so viele Bücher geschrieben, also viel mehr als diese Krimireihe auch, ne? Was machst du als Autorin, um dich immer weiter zu verbessern? Also ich meine, in normalen Berufen, da machen wir eine Fortbildung und sind wieder auf dem neuesten Stand. Aber wie macht man das als Autorin?
Das ist eine gute Frage. Also was ich als allererstes mache, ich lese viel. Ich finde, Lesen ist eben etwas, gerade in dem Bereich Sprache, Stil, also stilistische Umsetzung, einfach mal zu sehen. Es gibt auch noch eine andere Erzählzeit oder eine andere Perspektive vielleicht als die, die ich immer nutze. Da einfach sich auch noch mal wieder so Anregungen zu holen, wie machen das die Kollegen, meinen Fall vielleicht ganz anders aufzurollen. Also da hilft Lesen auf jeden Fall auch ganz viel. Und ich glaube, dadurch, dass ich das Schreiben unterrichte, bin ich jeden Tag im Grunde genommen mit den Grundlagen des kreativen Schreibens beschäftigt. Das heißt, also ich mache das Unterrichten zum einen natürlich, oder ich unterrichte, um anderen in ihrem Prozess des Schreibens zu unterstützen und ihnen quasi eine Hilfestellung zu geben. Auf der anderen Seite ist das jedes Mal auch eine gute Übung für mich, weil ich mich jedes Mal natürlich dann auch gerade bei der Bewertung dann von irgendwelchen Texten oder Übungen im Grunde genommen wieder genau mit diesen Grundlagen beschäftigen muss und danach beurteile und sage, so, das ist so umgesetzt oder da könnte man vielleicht noch so. Und das hilft mir tatsächlich sehr, sehr viel. Ich glaube, so viel, wie ich mich mit Texten beschäftige, also übers Lektorat, über Schreibwerkstätten, Das, glaube ich, macht kaum ein anderer Autor, glaube ich, weil ich ja immer, wenn ich nicht in meinen Geschichten stecke, sehr oft in den Geschichten von anderen mich herumtreibe. Und das übt.
Ja.
Das ist unglaublich. Also was für ein, was, also ich habe das selber gemerkt, so in meiner Entwicklung, ohne mich jetzt hier irgendwie mit Weihrauch zu beräuchern oder so. Aber wenn ich sehe, wie ich angefangen habe und wie ich heute Texte auch lese, und ich habe ein Germanistikstudium, das muss man dazu sagen, also ich bin ja nicht so ganz unbeleckt da reingegangen, dann macht die Masse das, was man sieht und was man vergleichen kann und was man an Ansätzen mal gesehen hat, häufig, also ich lese oft einen Text und kann dir auf den Punkt sagen, das ist das Problem des Textes. Und es sind häufig dieselben Fehler oder ne, gerade so Anfängerfehler oder solche Dinge, die ich persönlich relativ schnell rausfiltere und wo ich weiß, man kann an so kleinen Schrauben drehen und schon ist der Text, ich will jetzt nicht sagen Pulitzerreif, aber für den Leser ein ganz anderes Erlebnis beim Lesen.
Ja, genau. Ja, also in der Tat, man kann auch in deiner Krimireihe übrigens einfach so quer einsteigen. Man versteht es einfach. Und ich glaube, das hat damit auch ein bisschen zu tun, ne? Wie man das dann strukturiert. Aber ich komme jetzt mal zur letzten Frage. Wird es einen 17. Fall geben?
Ja, der ist tatsächlich geplant. Und ich habe diesen Sommer, also sprich im Juni ungefähr, habe ich ein Exposé eingereicht. Bei meinem Verlag. Das muss ich immer rechtzeitig machen, um mir einen Platz im Programm zu sichern und hatte so eine Idee, das muss ich dann da vorstellen. Das muss ich machen, wie jeder andere Autor leider auch. Muss also auch ein Exposé schreiben und sagen, Jungs, das soll die Geschichte werden oder Mädels. Und dann wird sich dort beraten und ich habe dann das Go bekommen, also dieses Thema. Es wird tatsächlich einen toten Apotheker geben. Erscheinen wird das Buch aller Voraussicht nach dann im Frühjahr 2027. Das heißt also, ich habe jetzt das nächste Jahr und ich fange jetzt natürlich schon an. Das heißt, ich bin schon in dieser Struktur, was ich vorhin erklärte, diesen Plan mir zu machen. Ich bin in der Recherche. Ich war jetzt gerade letzte Woche, bot sich so an, weil mein Mann in der Pharmabranche tätig ist, war ich mit auf der Expo-Farm in Düsseldorf und da hat man sehr viele Apotheker getroffen und ich habe noch so ein paar Gespräche auch geführt, fand ich sehr interessant. Ja, und ich habe das meiste an Stoff zusammen, also es kann losgehen mit dem Morgen demnächst und ja, ich bin gespannt, auch wie jetzt so Haie und Tamsen sich diesmal dann schlagen und das ist immer so, finde ich auch spannend.
Also dein Opfer hast du gefunden?
Ja.
Ja, vielen, vielen Dank, dass du dir so ausführlich die Fragen vorgenommen hast und uns ja, so Einblick gegeben hast. Vielen Dank.
Gerne, gerne, mache ich gerne. Macht mir ja auch Spaß.
Mit Friesenrausch hat Sandra Dünschede einmal mehr bewiesen, wie spannend und atmosphärisch ein Regionalkrimi sein kann und wie geschickt sie aktuelle Themen in ihre Geschichten einwebt. Ein Blick in die Kriminalstatistik zeigt, dass Mobbing, Drogen und das Schweigen darüber seit Jahren zum Alltag der Schüler gehören. Der Krimi hilft also auch, Leser für diesen Missstand zu sensibilisieren. Die Rezension zu Friesenrausch von Sandra Dünschede lest ihr auf meinem Blog https://fraugoetheliest.wordpress.com.